Kunz und Knapp, der Comedy-Podcast mit Peter Kunz. Folge 73. Heute geht's nicht so ganz ums Thema Comedy, sondern um das Thema: Wer ist Morris Jones? Wie funktioniert das alles? Wieso mache ich jetzt auch noch Musik? Ja, wie produziert man heute Musik? Wer verdient da Geld? Und singst du selbst? Und spielst du Klavier? Wie läuft das? Wie kriege ich meine Musik auf Spotify? Und all das erzähle ich euch jetzt. Also, aufgewachsen bin ich in den 80ern, also Baujahr 71, das heißt, so ab Anfang, Mitte der 80er habe ich aktiv Musik gehört und meistens war ich mit meinen Eltern in Südtirol und da fuhren die coolen Jungs mit ihrer Vespa rum und die hatten vorne in ihrer Vespa so eine Stereoanlage drin und da schallte dann der zuckersüße Sound der Italo-Disco. Ryan Paris und andere kamen da raus und ja, das hat mich so ein bisschen sozialisiert. Ich habe nämlich selber Heimorgel gelernt. Allein dieser Begriff ist schon hart, oder? Heimorgel. Ich spiele in meinem Heim meine Orgel. Ja, und da habe ich, hat ein Josef Habich, so hieß der Mann, das war mein Lehrer in der Jugendmusikschule in Langen. Er hat wirklich alles versucht. Was er geschafft hat, war, ich konnte keine Noten lesen, aber improvisieren. Es gibt ja so zwei Typen von Menschen, glaube ich, die einen setzen sich an so ein Musikinstrument und spielen einfach los. Also mich kannst du, sage ich jetzt einfach mal, mit Coldplay in den deutschen Bankpark setzen. Ich spiele da irgendwie mit nach zwei, drei Takten, weil ich es dann raushöre und dann geht's los. Andere können das nicht. Die spielen halt komplizierteste Sachen vom Blatt. Das kann ich wiederum nicht. Mir kannst du Händchen klein hinlegen. Ich habe das Beste, was ich mal so konnte am Ende meines Schaffens an der Orgel, war die Toccata in A-Moll von Bach. Und die habe ich dann, weil ich wirklich keine Noten konnte, auswendig gespielt. So lange mir erklären lassen, bis ich es auswendig spielen konnte. So, das und die 80er waren natürlich auch die Zeit der Synthesizer und ich habe mich natürlich schlau gemacht. Es gab verschiedene Musikgeschäfte, wo man so hingehen konnte. Musik Schmidt in Frankfurt, Berliner Straße, in Langen Musik Nehmann, da bin ich ja aufgewachsen. Da hat man sich so in seinem Segment, Preissegment, das natürlich ganz unten war, die Synthesizer angeguckt, hat sich die Nasen platt gedrückt und beim Musikschmidt kam immer die Oma und hat einen rausgeworfen, weil sie gesagt hat, ihr kauft eh sowas nicht. Ja, und dann gab es ja in Frankfurt noch die Musikmesse, da bin ich dann immerhin mit meinen Kumpels und ja, man kann sagen, wir haben schon Synthpop gemacht, also ähnlich wie Depeche Mode, nur halt nicht gut oder haben dann halt nicht den Durchbruch gehabt. Aber das spielte sich im Kinderzimmer mit 12, 13, 14 Jahren dann so ab, dass mein Kumpel Josef Gierock mit seinem Poly 800 von Kork kam. Ich hatte mein Yamaha DX21, für einen DX7 hat es nicht gereicht und wir hatten noch eine Drum Machine von Kork. Haben die dann angeschmissen und haben vier Hände und eine Drum Machine gehabt und verschiedene Verstärker und meine Mutter ist ausgeflippt, weil es ja wirklich gewummert und gedonnert hat und das war aber durchaus hörbares Zeug und das haben wir dann auch in der einen oder anderen Schule, im einen oder anderen Schulfest zum Besten gegeben und ja, das war so die Zeit der musikalischen Früherziehung der ganz besonderen Art und Weise. Eine Geschichte gab's noch, ich habe wie jeder Keyboarder, natürlich spielt man bei jedem Keyboard erstmal Jump von Van Halen und ich war im Konfirmationsunterricht und habe dann im Gemeindehaus in Langen erstmal auf der Kirchenorgel Jump angestimmt. Der Pfarrer Kades hat es gehört und mich rausgeworfen. Ich habe ihm dann aber erklärt, ich brauche die Einnahmen von der Konfirmation und glaube ganz fest an den lieben Gott. Und ja, dann durfte ich wieder mitmachen und habe dann mir auch von meinem Konfirmationsgeld diesen Yamaha-Synthesizer gekauft. Also kurze Rede, langer Sinn, wir sind noch in den 80ern, dann habe ich irgendwann nichts mehr damit zu tun gehabt, weil konnte ich mir alles nicht leisten, habe dann irgendwann aufgehört und habe aber immer irgendwie ein Keyboard besessen oder irgendeinen Synthesizer, auf dem ich dann so ab und zu mal rumgeklimpert habe, um irgendwen zu beeindrucken, meistens irgendwelche Frauen. Und das habe ich da mal ausgepackt auf dem Sofa und dann habe ich ein bisschen gespielt. Kam ja immer gut an. Und ja, dann war Pause und Mitte der 2000er habe ich einen Menschen kennengelernt, der im beruflichen Umfeld sich für einen Job bei uns beworben hatte und mit dem kam ich auf das Thema Synthesizer und dann haben wir gar nicht mehr über den Job geredet, sondern dass man jetzt am Rechner eigentlich alles Mögliche machen kann. Übersprungen habe ich jetzt mal die Hip-Hop-Karriere, als der Ingenieur die Ende der 90er noch kam. Da komme ich vielleicht mal anders drauf zu sprechen. Die war auch kurz und schmerzvoll. Aber ihr könnt gucken bei Spotify, der Ingenieur, gibt es ein paar Lieder. Ja, und dann habe ich angefangen, am Computer einfach alles nachzuholen und mich da so reingearbeitet und mache eigentlich seit 2006, 2007 am Computer Musik. Und hab dann irgendwann überlegt, so, jetzt willst du das mal rausbringen. Hab dann einen Plattenvertrag unterschrieben bei Daredo Music in Mannheim und hab die ersten Singles dann rausgebracht. Man muss natürlich immer die richtigen Leute kennenlernen, die sowas auch mit ihrer Stimme dann veredeln. Und das hatte ich. Witzigerweise, derjenige, der mir die Sachen gemischt hat, ist der Dominik De Leon. Liebe Grüße, Dominik, der jetzt mit Icke Hüftgold unterwegs ist und mit Summerfield Records echt Gas gegeben hat. Der hat damals noch, kam der aus einer Trance-Phase und war noch nicht im Schlagerbereich. Aber auch der Dominik ist ja richtig abgegangen danach. Also Layla kommt von denen, Johnny Depp ist bei ihm entstanden. Jetzt drei Haselnüsse hat er bei sich im Label. Also ganz viele Party-Songs. Und mit dem saß ich in Limburg im Garagenpark. Wenn ihr die Autobahn hochfahrt, kurz vor Limburg, gibt's rechts so einen aufgeschütteten Wall. Und dahinter sieht man so einen Garagenpark. Und da hatte der echt in so einer Baracke ein Studio angemietet. Mittlerweile natürlich in der Nähe von Montabaur, eigener Neubau und so, ganz fancy und schick. Und da waren wir da, saßen da in seinem unbeheizten Garagenpark und haben Sachen gemischt. Und da habe ich dann so ein bisschen gelernt, wie das Ganze auch funktioniert technisch. Und gesungen hat Matthew Taza, ich habe ja immer irgendwelche Sänger gehabt, die ich da verheizt habe pro Album. Und mit dem Matthew bin ich auch gut befreundet noch, aber er singt nicht mehr für mich. Hat aber jetzt keine künstlerischen Gründe. Und ja, dann ging das so los. Und mittlerweile ist es so, ich habe hier bei mir zu Hause ein, in Anführungszeichen, Studio. Also kann hier alles produzieren. Sammle auch analoge Synthesizer. Man holt ja immer seine Jugend irgendwie so nach. Und habe ich so das Gefühl. Und alles, was ich mir damals nicht kaufen konnte, steht hier klapper, klapper. Links von mir und somit sammle ich und manchmal rieche ich da dran an diesen alten Dingern. Man kann die ja gebraucht kaufen, sind auch echt teuer, klingen aber auch toll. Und manchmal rieche ich da dran und rieche die 80er noch und habe aber wirklich Glück, habe echt ein paar gute Kisten hier stehen und die funktionieren alle. Und über MIDI für die Fachleute kann man ja aus dem Rechner diese ganzen Dinger ansteuern. Und eines meiner Weihnachtsprojekte ist jetzt zum Beispiel, diese Synthesizer über verschiedene MIDI-Kanäle anzufahren und dann original Musik zu machen, wie in den 80ern. Nur damals hatte man halt keinen Computer, mit dem man das angesteuert hat, sondern man hat es rausgehauen über einen sogenannten Sequencer. So, jetzt wird es aber sehr technisch. Also kurze Rede, langer Sinn. Irgendwann habe ich aber gesagt, naja, also 80% abgeben an eine Plattenfirma ist irgendwie auch ein doofes Konzept, weil ich meine, ich verdiene eh nichts damit, weil meine Leute oder weil meine Musik halt nicht so viel gehört wird. Dann habe ich mein eigenes Plattenlabel gegründet, habe mich angemeldet und das hat mir keinen besseren Namen gehabt als Rocky Beach Music. Hab das dann auch gleich beim Markenregister eingetragen, eine Patentsurkunde hier in meinen Händen gehalten. Das blieb aber auch dem EHP Verlag aus Stuttgart nicht verborgen. Und dann habe ich Post bekommen vom Anwalt, ich solle mal den Namen wieder freigeben, ansonsten verklagen sie mich. Habe aber eine sehr gute Freundin, die, würde ich mal sagen, eine sehr, sehr gute Markenrechtsanwältin selber ist, wahrscheinlich eine der führenden in Deutschland. Und dann haben wir da mal dem EHP Verlag ein paar Briefe zurückgeschrieben. Es endete dann so, dass eine ganz nette Geldsumme geflossen ist, die die Markenurkunde bekommen haben und Rocky Beach Music immer noch Rocky Beach Music heißt. Also wenn ihr mal bei Morris Jones aufs Plattencover guckt, links oben Rocky Beach Music. Vorteil ist, ich kann alles selber machen, ich kann es selber veröffentlichen bei Spotify. Das funktioniert übrigens so, dass man einen digitalen Vertrieb hat, sprich man lädt die Sachen auf einer Website hoch und dieser Vertrieb, der verteilt das dann auf die ganzen Plattformen. Es ist ja nicht nur Spot, man halt die Musik dann abrufen kann. Geld verdiene ich damit nicht, aber es macht Spaß. Und live, es gab auch das Ganze live. Das war aber ein Höllenaufwand, weil ich habe irgendwann gesagt, komm, wir machen jetzt mal live. Und die Kim Green und den Nelson, das waren zwei Sänger, die ich in der Zeit hatte und mit denen eng zusammengearbeitet habe. Und dann haben wir Studiomusiker, Live-Musiker gebucht. Ich habe die gebucht und dann sind wir aufgetreten. Und es war schon ein großer Spaß. Größter Auftritt war In der damaligen Commerzbank Arena 2014 beim Public Viewing zur Fußball-WM beim Finale. 55.000 Leute, könnt ihr bei YouTube nachschauen. Morris Jones, Commerzbank Arena. Da war allerdings, waren nur 5 wegen mir da und das war, glaube ich, meine Familie und ein paar Freunde. Aber wir haben trotzdem 20 Minuten da gespielt. Die anderen Acts auf der Bühne waren Tim Toupé und Bülent Ceylan. Und dann kamen wir und haben ein bisschen Dance-Musik gemacht. War schön, war lustig, ist aber natürlich ein Höllenaufwand. Da ist Comedy schon viel einfacher. Du schließt dein Mikrofon an, den Rest hast du im Kopf. Und ja, Musik machen live ist schon echt heftig. So, wie geht's weiter mit Morris Jones? Weiß ich nicht. Das ist bei mir immer so wie am Brennertunnel. Blockabfertigung. Irgendwann kommt die kreative Phase und dann haue ich 12 Lieder raus. Und immer am ersten Freitag im Monat veröffentliche ich die dann. Allerdings aktuell habe ich jetzt das Pulver erstmal verschossen. Aber wer weiß, vielleicht kommt nächstes Jahr noch was. Das war's zum Thema Morris Jones. Hört mal rein, Spotify, wo auch immer ihr Musik hört. Gebt mir ein Like und dann freue ich mich. Und ja, klickt das Abo an, dann kriegt ihr mit, wenn sich was Neues tut.
Kunst und Knapp, der Comedy-Podcast mit Peter Kunz.